Herzlich willkommen heute Morgen hier und ich darf auch die Lübecker Gemeinde, herzlich grüßen in Lübeck. Es ist schön, unter euch zu sein. Und ihr Frauen, ich habe eine Frage an euch. Seid ihr heute schon umarmt worden? Wer wurde von dem Mann heute umarmt? Hebt mal die Hände. Ihr Männer, ich bin enttäuscht. Bitte enttäuscht. Ich habe euch Männern gestern gesagt, ehe dass ihr heute vor dem Gottesdienst die Männer umarmt, sollt ihr eure Frauen umarmen. Aber der Tag ist ja noch lang, ihr dürft das gerne tun. Und ihr Frauen, ich kann euch sagen, ihr habt prächtige Männer. Das sind so fantastische Esser, dass ich nur gestaunt habe. Die haben tatsächlich rund 70 Kilo Fleisch verputzt gestern mit 130 Männern. Das ist schon ganz viel. Also ihr Frauen wisst Bescheid, später auch mal ein halbes Kilo Fleisch für euren Mann allein. Aber nicht jeden Tag, das ist ungesund. 18 Ananas haben sie verspeist und es blieb quasi nichts mehr übrig von alledem. Aber nicht nur das. Ich habe festgestellt, die Männer haben hungrige Herzen, mehr über sich, über ihr Mannsein, über den Mann aller Männer kennenzulernen. Und darüber habe ich auch gestern Abend gesprochen. Und ihr habt einfach großartige Männer. Es ist schön, diese Männer zu sehen, zu erleben. Ich bin gerne mit Männern zusammen. Denn Männer werden ja nur Männer im Angesicht eines Mannes. Und darum ist es wichtig, dass eben Männer wieder neu auch ihre Aufgabe entdecken. Es ist schön, in eurer Mitte zu sein. Mein Name Arno Karwohl, ich werde oft gefragt, habe ich was mit dem Karwohl Verlag zu tun? Nein, ich gebe weder Prozente, noch habe ich den Verlag soweit. Manch einer möchte gerne ein Buch bei mir kaufen. Ich habe vor Jahren ein Büchlein geschrieben, schon lange vergriffen. Und ich habe als Rentner, der rennt, keine Zeit, ein Buch zu schreiben. Aber vielleicht kommt das irgendwann einmal. Ich bin verheiratet mit ein und derselben Frau schon seit 46 Jahren. Eine anstrengende Arbeit, aber schön. Was nichts kostet, ist ja auch nichts und das ist einfach schön, auch sich immer wieder neu aufeinander einzustellen. Sie lässt euch herzlich grüßen. Wir haben gemeinsam 5 eigene Kinder und eine Pflegetochter, also 6 Kinder, das heißt 2 Söhne, 4 Töchter und wir haben 5 Enkelsöhne und 5 Enkeltöchter. Da hat sich das genau halbiert, einfach toll. Seit 21 Jahren wohnen wir in Gießen. Ich bin Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Gießen, aber schon seit 6 Jahren im aktiven Unruhestand. Ein Rentner, der rennt, der unterwegs ist für den besten Chef der Welt und es ist einfach schön. Auch als Rentner zu wissen, ich habe noch große Aufgaben und der Dienst ist noch lange nicht beendet. Und deshalb möchte ich allen über 60 sagen, Leute, schaut euch neu um, welche Aufgaben hat Gott für euch? Und da gibt es allerhand noch zu tun. Vielleicht eine neue Sprache lernen, vielleicht ein Musikinstrument lernen, vielleicht sich intensiver noch mit Kindern und Enkelkindern beschäftigen. Viele neue Aufgaben, die da sind. Meine Frau und ich, wir haben unterschiedliche Aufgaben. Meine Frau betreut alte Menschen und ich betreue viele Gemeinden, bin also in vielen Gemeinden unterwegs. Es gibt kein Wochenende, das ich frei habe. Dafür habe ich 4-5 Tage in der Woche frei. Das ist einfach schön. Ja, meine Frau hat ein ganz spezielles Hobby. Sie näht sehr gerne. Und als ihr hereingekommen seid hier, habt ihr gesehen, da ist ein großer Tisch bestückt und daneben ein kleinerer Tisch mit vielen wunderschönen Sachen. Wir haben so ein Motto, dass wir sagen, Kinderkleider und Kissen für alte Menschen. Aber Kinderkleider passen nicht alten Menschen. Das heißt also, du darfst Kindersachen, aber auch Kissen für dich, wunderschöne Täschchen in größerem, kleinerem Format, vieles andere. Alles kreiert, alles handgearbeitet von meiner Frau. Wunderbare Sachen. Der Reinerlös von dem Verkauften, das heißt, wir ziehen das Material ab und alle anderen Dinge gehen also dann an alte Menschen in Brasilien. Ich leite dort oder habe viele Jahre ein Altenheim mitgeleitet, trage mit Verantwortung, auch heute engagiere mich dort für das Altenheim, aber auch für viele andere alte Menschen in Brasilien, von denen wir wissen, die in großer Not sind. Dazu ist also der Erlös da. Das heißt, wenn du für dich selber vielleicht nichts findest, aber ein schönes Geschenk, vielleicht so ein schönes Wölkchen, nicht nur für die Kinder, irgendwo ein schöner Besuch, interessante Dinge. Schau es dir einfach an, eine wunderbare Chance und Möglichkeit, andere Menschen zu erfreuen in doppelter Weise, indem du etwas kaufst und damit alte Menschen in Brasilien unterstützt und indem du eventuell anderen Menschen eine großartige Freude machst. Es ist schön, in eurer Mitte zu sein, miteinander über das Schönste nachzudenken, über sein Wort. Ich behalte dein Wort wo? In meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gottes Wort im Herzen ist etwas Großartiges, ehe dass wir zu einem wunderbaren Gebet kommen. über das ich heute Morgen sprechen möchte, tut es noch einmal gut. Und ich denke auch in Lübeck, sodass die, auch dort im anderen Gottesdienst, wir versuchen einmal aufzustehen, weil das gut tut. Wir dürfen auch mal die Hände heben, auch das tut mal gut. Vielleicht sogar auf die Zehenspitzen stehen und ausatmen. Oh, tut das gut, noch einmal. Oh, und noch einmal. Oh, danke, ihr dürft wieder Platz nehmen. Es gibt kein Gebet jetzt, ich werde über ein Gebet sprechen. Wir erwarten ja fast immer, wenn wir aufstehen, müssen wir beten. Nicht so war das damals, als ich in der Bibelschule war in Brake vor vielen, vielen Jahrzehnten. Da passierte Folgendes: Neben mir schlief immer ein junger Mann aus Luxemburg ein. Der hatte also festgestellt, was in der Bibel steht: Viel studieren macht den Leib müde. Und er schlief dann immer wieder ein, auch während der Unterrichtszeit. Und wir hatten eine Angewohnheit: am Anfang des Unterrichts und am Ende des Unterrichtes, dann wurde gebetet. Und neben mir schlief er ein, boah, der Kopf sank immer tiefer, ich hau ihm in die Rippen und sage: Steh auf, du musst beten. Dann springt der Kerl mitten im Unterricht auf und fängt an zu beten. Manchmal brauchst du so einen Rippenstoß, um zu beten. Ja, also falls jetzt gleich jemand aufspringt, kann es sein, dass er einen Rippenstoß gekriegt hat. Aber falls jemand einschlafen sollte, du schläfst unter dem Segen Gottes, spielt gar keine Rolle. Wir wecken dich, wenn es vorbei ist, nicht, aber du darfst einfach gesegnet sein, auch hier. Das tut einfach gut. Miteinander über ein Gebet sprechen, ist etwas sehr Schönes. Von wem hast du beten gelernt? Oma? Opa? Papa? Mama? Wer hat dir beigebracht zu beten? Hat der Papa an deinem Bett gesessen, hat gesagt: Meine Tochter, mein Sohn, ich liebe dich. Und jetzt wollen wir mit dem Vater im Himmel miteinander sprechen über diesen Tag. Hat dein Papa dich gesegnet, dir die Hand aufgelegt oder deine Mama? Von wem hast du beten gelernt? Und wer hat von dir beten gelernt? Eine ganz wichtige Frage. Da kommen die Mitarbeiter Jesu zu Jesus und sie sagen: Jesus, lehr uns beten. Die gingen doch in die Synagoge. Die haben doch gehört, wie die Pharisäer gebetet haben. Lange Gebete, ellenlang, schrecklich. Man konnte das gar nicht mit anhören. Und so sind wir ja auch manchmal solche Pharisäer, die also so lange beten. Geh in dein Kämmerlein und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Da kannst du stundenlang beten. Aber in der Öffentlichkeit ein bisschen weniger ist mehr. Kurz und knackig, sage ich immer wieder. Und Jesus geht auf die Bitte seiner Mitarbeiter, seiner Jünger ein und er sagt: Ich will euch einfach lehren, ein Gebet lehren. Du kennst es, ja? Hast du es in der letzten Woche einmal gebetet, das Vaterunser? Wer hat es letzte Woche einmal gebetet? Heb mal die Hände. Einige wenige, die anderen dürfen es öfter tun. Und das ist ja an sich, wenn man sich überlegt, ist ja dieses Gebet nur ein Gebet im Plural. Das heißt, man kann es nur gemeinsam eigentlich beten. Denn Jesus spricht ja im Plural davon: Vater unser, nicht Vater mein. Steht da nirgendwo Vater mein, sondern Vater unser. Deshalb ein großartiges Gebet. Das Vater unser ist das weit verbreitetste Gebet in aller Welt, in der ganzen Christenheit. Millionen und Abermillionen Christen beten dieses Gebet. Ich hatte eine ganze Zeit lang in meinem Leben ein Stück Aversion dagegen. Wisst ihr warum? Weil man so ein Gebet sehr oberflächlich beten kann und dann wird es gefährlich. Und manche anderen Gebete, manchmal wissen wir ja schon, wenn der Bruder anfängt zum Beten, dann wissen wir, welcher Satz kommt. Und du vielleicht sagst auch: Wenn die Mama anfängt zu beten, weiß ich, was sie alles beten wird. Mach das mal ein bisschen lebendiger. Beten will gelernt sein. Und Jesus hat uns also hier ein großartiges Mustergebet gegeben. Und ich will uns so Satz für Satz begleiten durch dieses großartige Gebet. Vater unser, so beginnt es ja, beginnt mit dem Wort Vater. Woran denkst du, wenn du das Wort Vater hörst? Woran denkst du, was fällt dir ein? An offene Arme? Papa hat offene Arme für mich. Ist das der Gedanke, wenn du an Papa denkst, an Vater denkst, an viel Verständnis, an Sicherheit, an Geborgenheit? Denkst du an ein offenes Ohr? Papa hat immer ein offenes Ohr für mich. Er hat eine helfende Hand. Er hat ein Herz voller Liebe. Sind das die Gedanken, die dir kommen, wenn du an Vater denkst? Oder du denkst an Vater? Er war nie da. Du denkst an Vater und immer an die Strafe, die du bekommen hast von ihm, vielleicht sogar an die Prügel. Du denkst an Vater und sein Unverständnis. Und du denkst an Vater, hat er nie Zeit für dich. Ihm war alles andere wichtiger. Du denkst an Vater und du entdeckst seine Abwesenheit. Was verbindest du mit Vater? Ihr jungen Leute, die ihr noch einen Vater habt, ich bitte euch, schreibt einmal eurem Papa einen Brief. Das geht auch mit SMS oder mit WhatsApp, wenn beide Seiten so ein Gerät haben, nicht wahr? Schreibt mal, Papa, ich habe gerade über dich nachgedacht. Du bist der beste Papa der ganzen Welt. Papa, ich freue mich über dich. Du bist mein Vater. Du hast mich nicht nur gezeugt, sondern du hast offene Arme für mich. Kannst du das so schreiben? Denk einmal über ihn nach. Ich kriege hin und wieder, besonders von meinen Töchtern, aber auch hin und wieder von meinen Söhnen, solche Liebesbriefe. Da kullern die Tränen. Da freue ich mich. Willst du deinen Papa mal froh machen? Nicht nur im Gehorsam, Papa, ich habe gehorcht, was du gesagt hast. Sondern ihm einfach mal zu schreiben, Papa, du bist mein Vater und ich danke Gott, dass es dich gibt. Väter prägen das Gottesbild, das Vaterbild Gottes. Und darum möchte ich euch Väter in die Pflicht nehmen, heute Morgen. Euer Beispiel ist ein Beispiel für Gott, den Vater. Und das ist jetzt keine Last, sondern eine wunderschöne Herausforderung. Vater im Himmel, ich will dich studieren. Ich will dich kennenlernen, ich will dich mehr lieben lernen und ich möchte damit ein Beispiel für dich sein, Vater im Himmel, für meine Kinder, dass sie Vertrauen gewinnen zu dir, so wie sie mir vertrauen. Das Vaterbild spielt eine ganz, ganz große Rolle. Väter prägen das Vaterbild Gottes. Im Psalm 103 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist das Vaterbild, das Gott uns in seinem Wort mitgeteilt hat. Aber vielleicht bist du bitter enttäuscht über deinen Vater. Wie gehst du damit um? Hast du ihm verziehen? Ich bin eines Tages mit einer alten Frau, sie war weit über 70, an das Grab ihres Vaters gegangen. Sie wurde geprügelt, sie wurde missbraucht vom Vater, sie hat Scheußliches erlebt vom Vater und sie hat furchtbare Dinge erlebt und das war so tief in ihrem Herzen drin und ich sagte, es wäre schön, sie könnten ihrem Vater vergeben. Dann sagt sie, er liegt schon lange auf dem Friedhof und dann sagt sie, gehen Sie mit zum Friedhof und dann bin ich mit ihr zum Friedhof gegangen. Und dann sagt sie, Vater, du liegst nicht hier, ich weiß nicht, wo du bist. Aber ich möchte es hier an dieser Stelle sagen, an diesem Ort der Trauer. Ich habe vor Gott dir alles vergeben und ich will den Groll nicht mehr im Herzen mehr tragen. Ich weiß nicht, welche Vaterbeziehung du hast und auch gehabt hast. Aber die Vaterbeziehung spielt eine ganz große Rolle. Darum beginnt Jesus mit dem Vater unser. Das erste Wort in diesem Gebet ist Vater. Vater. Ein großartiges Wort. Das Vaterherz Gottes ist ein liebendes Herz. Wollen wir es einfach mal öffnen und wir entdecken zwei Worte darin. Im Vaterherzen Gottes ist die Liebe und im Vaterherzen Gottes ist die Treue. Vater hat dich lieb. Gott, dein Vater hat dich lieb, egal welchen Mist du gemacht hast, egal wie oft du ihn enttäuscht hast. Und er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Gott bleibt treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Im Vaterherzen Gottes findest du diese beiden großartigen Dinge für dich. Gott, der Vater, hat dich lieb. Und das ist etwas Wunderschönes. Und in diesem Vaterherzen Gottes, es soll auch ein Stück dein Herz sein, Vater, Mutter. Kommt Gottes Vaterherz auch in deinem Herzen vor? Sein Wesen ist Liebe, er breitet seine Arme nach uns aus und er sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er will deine Wunden heilen. Der Vater im Himmel hat alles getan, damit du heil wirst, gerettet wirst. Ich darf es dir sagen, du bist von Gott gewünscht. Es gibt manche unter uns, Die wissen vielleicht sogar von ihren Eltern, eigentlich wollten wir dich nicht. Und wie viele leiden darunter. Nun ja, wir sind halt entstanden. Du bist vielleicht nicht im Planungsbüro deiner Eltern entstanden, aber im Planungsbüro Gottes. Gott hat dich gewollt. Du bist von ihm gewünscht. Du bist wertvoll in seinen Augen, von ihm gewollt und so hoch geschätzt, dass er das Allerbeste für dich gibt. Sein Handeln, das Handeln des Vaters im Himmel ist Liebe. Herr, du bist unser Vater, wir sind Ton, du bist der Töpfer und wir alle sind das Werk deiner Hände. Sieh dich einmal als wunderbar von Gott dem Vater geschaffen. Und er selbst, sagt Jesus, der Vater hat euch lieb. In diesem ersten Wort des Gebetes, das Jesus uns lehrt, ist das Wort Vater das Entscheidende. Wie viele Jesus aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und es auch sind. Vater, alle Sehnsucht nach Liebe ist die Sehnsucht nach Gott. Du sehnst dich nach Liebe und Gott selber ist dieses großartige, erfüllende. Er ist Gott, er ist Liebe und will dein Herz erfüllen. Nicht wir haben Gott zuerst geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Das ist Gott der Vater. Ich wundere mich manchmal, dass in vielen Gemeinden sehr wenig zu Gott dem Vater gebetet wird. Viele beten zu Gott. Ich habe aufgehört, zu Gott zu beten. Wisst ihr warum? Die Moslems beten auch zu Gott und viele andere auch. Aber als Kind Gottes darf ich Gott Papa nennen. Abba, lieber Vater, Papa, lieber Vater, Gott ist mein Vater. Seht, welch eine Liebe hat er uns gezeigt. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Das ist großartig. Nicht zu Gott zu beten. In der Öffentlichkeit im Namen Jesu zu beten, ja. Und im ganz Persönlichen oder in der Gemeinde als Vater, Vatergebet ist etwas Wunderbares. Vater unser. Steht im Plural. Eigentlich darf man es nur zu zweit mindestens beten. Wäre doch großartig, miteinander das Vaterunser zu beten. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Gemeinde so tut, aber doch irgendwo so zu erleben. Vaterunser steht im Plural. Es verbindet uns mit Millionen und Abermillionen von Kindern Gottes. Dann komme ich nach Südamerika, da betet man das Vaterunser. Ja, komme ich in irgendwelche europäischen Länder, betet man das Vaterunser. Weltweit ist dieses Gebet am allerverbreitetsten. Vater unser, keine Religion dieser Welt beginnt mit Vater. Das ist das Großartige bei Gott. Gott, der Vater, euer Vater hat euch lieb, sagt Jesus. Wir werden von Gott, dem Vater, geliebt. Das gibt es nirgendwo sonst. Das gibt es nur unter denen, die Gott, den Vater, als ihren Vater kennen. So möchte er von euch angeredet werden. Aber, lieber Vater, Vater unser im Himmel. So weit weg. Wo ist der Himmel? Wo ist der Himmel? Hast du mal drüber nachgedacht? Der Himmel ist in der unsichtbaren Welt. Der Himmel ist hier. Das heißt unsichtbar, nicht greifbar. Jesus ist von der sichtbaren in die unsichtbare Welt gegangen. Er hat also keine Raumfahrt gemacht, sondern von diesem Sichtbaren in die unsichtbare Welt. Vater unser, der du bist im Himmel, hast du dir Gedanken gemacht um den Himmel? Ich mache das heute mehr denn je. Ich gehe auf die 70 zu und unser Leben soll 70 oder 80 Jahre werden. Was schön dabei war, war Mühe und Arbeit. Tatsächlich, ohne Mühe und Arbeit ist das Leben auch nicht schön. Es ist langweilig. Aber Mühe und Arbeit macht das Leben schön, gar keine Frage. Und doch, ich mache mir viele Gedanken um den Himmel. Du auch? Wie wird das sein? Eines Tages kriegte ich einen Anruf von einem Bruder aus meiner Gemeinde, der mir sagte, Arno, ich habe eine ganz schreckliche Nachricht. Ich habe Krebs, Rückenmarkskrebs und die Ärzte geben mir maximal ein Jahr. Kannst du kommen und wir wollen miteinander über den Himmel nachdenken. Du bist doch Pastor, du kannst mir viel sagen über den Himmel. Und dann fing ich an, mehr denn je auch über den Himmel nachzudenken. Und dann haben wir miteinander, immer wenn ich ihn besuchte, über den Himmel nachgedacht. Dann sagte Arno, da gehe ich hin. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen, das hält Gott denen bereit, die ihn lieben. Der Himmel wird herrlich sein. Er ist unbeschreiblich. Das heißt also, all unsere Fantasie ist viel zu klein kariert, als dass wir uns den Himmel wirklich vorstellen können. Und darum, wir sind auf dem Weg in die Herrlichkeit, in den Himmel. Wir sollten eines nicht vergessen. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Das vergessen wir oft. Und in diesem Gebet wird das ja schon deutlich. Vater unser, der du bist im Himmel. Bist du auf dem Weg zum Himmel oder nicht? Du musst es wissen. Du musst es wissen, ob du Kind Gottes bist und einmal bei ihm sein wirst. Und der nächste Satz in diesem Vater unser heißt, geheiligt werde dein Name. Sein Name ist heilig. Und ich fand es eben toll, wie der Chor uns mitgenommen hat, auch mit den Liedern, einfach die Heiligkeit Gottes noch einmal vor die Augen gemalt hat. Heilig heißt besonders eher verehrungswürdig. In seinem Namen ist Heil. Ich erlebe das manchmal, und früher, als ich in der Fabrik gearbeitet habe, am Fließband, ich habe ja früher mal Werkzeugmacher gelernt, dann hörte ich immer wieder meine Kollegen sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kennt ihr sowas? Wisst ihr, was ich dann gemacht habe an meinen Arbeitskollegen? Ich sage, kennst du meinen Papa? Nee. Ich sage, du hast aber gerade von ihm gesprochen. Nee. Doch, ich sage, du hast gerade, oh Gott, gesagt. Ich sage, das ist mein Vater. Nee. Oh Gott, bist du bereit, mal zu protestieren? Wir sind doch Protestanten, oder nicht? Dann protestier doch mal. Und dann sag doch mal, warum sprichst du immer von Gott? Glaubst du denn an ihn? Du hast ihn gerade wieder im Munde geführt. Das ist mein Vater. Kennst du ihn nicht? Und wenn die vielleicht sagen, sag mal, tickst du noch ordentlich? Wo warst du am Sonntag? Haben die dir das Gehirn irgendwo durchgeblasen? Oh Gott, wir missbrauchen den Namen Gottes so schnell, auch in unseren Gebeten manchmal. Geheiligt werde dein Name, dieser Name ist heilig. Und er hat uns einen Namen gegeben, der über aller Namen ist, im Namen Jesu ist Rettung. Es gibt keinen anderen Namen, durch den ein Mensch gerettet werden kann, als allein in dem Namen Jesu. Und wer seinen Namen anruft, der wird gerettet. Geheiligt werde dein Name. Im Namen Jesu ist Heil. Sprechen wir von ihm in der Öffentlichkeit? Ich liebe Jesus. Er hat mein Leben verändert. Das ist etwas Großartiges. Dein Reich komme. So geht das weiter in diesem Gebet. Trachte zuerst nach Hab und Gut, nach Haus und Geld. Trachte zuerst, dass ihr geehrt werdet und anerkannt werdet. Achtet darauf, dass ihr genügend Lob überall empfangt. Achtet darauf, dass alles für euch persönlich gut wird, dass eure Wohnungen toll eingerichtet sind, dass ihr alle Vierteljahr neue Klamotten kauft und jede modernste Technik immer wieder sofort habt. Trachtet am ersten danach. Dann wird euch von Gott nichts zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Herr, du zuerst. Und das ist sehr, sehr gefährlich und schwierig im Alltag. Wir haben ganz zu Anfang ein Lied gesungen, da fällt es mir manchmal schwer. Herr, ich gebe dich mir einfach hin, mein Hab und Gut und alles, was ich habe. Leute, lügt doch nicht so oft. Passt auf bei Liedern, ich kann manche nicht mitsingen, weil ich es nicht immer ehrlich meine. Und wir sollten aufpassen, ehrlich auch zu singen. Dein Reich komme, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und ein Afrikaner hat übersetzt, so wird durch alles andere nachgeschmissen. Gott gibt dir das, was du brauchst, nicht das, was du dir wünschst. Wünsche sind ja wie Karnickel, die vermehren sich laufend, nicht? Und du hast den einen Wunsch erfüllt und der nächste Wunsch ist schon wieder da und hat schon wieder Junge gekriegt. Aber Gott erfüllt nicht deine Wünsche, er erfüllt seine Zusagen. Und die sollten wir mehr denn je erforschen und sagen, Herr, was hast du mir denn zugesagt in deinem Wort? Dein Reich komme. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das haben wir oft vergessen. Wir haben christliche Schulen gebaut, großartig. Wir haben christliche Gemeinden gebaut, wunderschön. Wir dachten manchmal, wir könnten auch einen christlichen Staat und eine christliche Partei gründen. Und wir haben gedacht, unser Land und unser westliches Land und unser Europa sei ein christliches Europa. Alles, was nicht grau ist, ist gräulich. Und alles, was nicht Christ ist, ist christlich. Es gibt keinen christlichen Staat. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir werden in dieser Welt nicht das Reich Gottes in dem Sinne bauen, dass wir sagen, wir haben jetzt einen christlichen Staat, so wie die IS versucht, einen islamischen Staat zu gründen. Gott hat seinem Volk es nie verheißen, dort in den Völkern und in den Gebieten, wo sie leben, dass sie dort einen christlichen Staat erreichen. In meiner Bibel steht davon gar nichts. Mein Reich ist nicht von dieser Welt und das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, nicht in einem Staat, sondern in euren Herzen. Hier ist Gottes Reich. Hier sind Männer und Frauen, die Christus begegnet sind, die reich geworden sind in der Gemeinschaft mit ihm. Wir beten, dein Reich komme. Erbitten wir dann darum, dass Europa ein christliches Europa wird? Wird es nicht? Viele sind ausgewandert nach Amerika vor vielen Jahrhunderten und wollten dort ein christliches Land erarbeiten. Was ist aus Amerika geworden? Gott hat niemals gesagt, dass wir einen christlichen Staat, ein christliches Land haben werden. Wir sind wie das Salz in der Suppe. Wir sind Menschen, die man bekämpft in den verschiedensten Ländern. Und die Christen werden in Zukunft mehr denn je verfolgt werden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das Christsein, mit Jesus zu leben, problematischer und schwieriger wird. Stell dich darauf ein. Widerspruch erlebst du ja schon heute. Und wir wollen aufhören, einen Traumgedanken zu haben, es wird ein christliches Abendland geben, es wird ein christliches Deutschland geben. Nein, mitten in diesem Land, mitten in dieser Welt, sagt Jesus, betet darum, dass das Reich Gottes komme, dass es anbricht in deinem Herzen, im Herzen der Menschen. Das ist im Gebet verborgen, was Jesus sagt, aber nicht einen christlichen Staat. Wir gehören zu einem Reich und das Wunderschöne ist ja, irgendwo kommst du hin, wo Brüder und Schwestern sind, wo Menschen sind, die an Jesus glauben. Und da geschieht etwas. Da ist man auf einmal verbunden miteinander, weil wir einen gemeinsamen Vater im Himmel haben. Betest du im Vater unser, dein Reich komme. Lass es anbrechen, mitten unter uns. Lass uns entdecken, dass dein Reich da ist. Du, Herr, bist König und Herr dieses Reiches. Und im Vater unser geht's weiter. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was ist es, worum wir beten? Was ist Gottes Wille? Ich sagte am Freitagabend in der Jugend, Römer 12, Vers 1 und 2, kannst einmal nachlesen, was da steht. Begebt eure Leiber zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der wohlgefällige, vollkommene Gotteswille ist. Das heißt, durch die Hingabe, durch die Leidenschaft an Jesus, an sein Reich, im Hören auf ihn und in der Veränderung unseres Denkens, nicht mehr materialistisch, kapitalistisch denken, sondern im Denken, Herr, wie denkst du über diese Welt, werden wir seinen Willen erfragen. Was ist Gottes Wille? Denn das ist der Wille Gottes, eurer Heiligung. Bist du ein Heiliger? Mit Heiligenschein nicht, da hast du schon irgendwie, bist vielleicht nur ein Scheinheiliger, hoffe ich ja nicht. Aber heilig zu sein heißt, ich gehöre ganz Gott. Ich habe ihm mein Leben in die Hand gelegt, habe gesagt, Herr, nicht mehr mein Wille, dein Wille geschehe. So wie Jesus im Garten Gethsemane, das war der schwerste Schritt, den Jesus gehen musste. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das fällt uns unheimlich schwer, den Willen Gottes anzunehmen. Dort, wo ein Mensch stirbt, und etliche von euch wissen das ja, dass ich dieses Ehepaar, das in Israel ertrunken ist, vor wenigen Wochen beerdigt habe, dann fällt das unheimlich schwer, zu sagen, dein Wille geschehe. Dann tut das unheimlich weh. Ich verstehe Gott nicht, aber ich will ihm vertrauen. Das, glaube ich, ist entscheidend, auch wenn wir Gottes Willen nicht begreifen können. Und wenn es uns so tief und schmerzt, dass wir sagen, mein Gott, ich verstehe dich nicht, warum? Und dennoch zu sagen, Herr, du hast Gedanken des Friedens mitten in meinem Leid. Was ist der Wille Gottes, dass wir ganz ihm hingegeben leben? Was ist der Wille Gottes? Seid alle Zeit fröhlich. Freude und Leid gehören zu unserem Leben. Seid ihr fröhliche Menschen? Evangelium heißt hier, ich verkündige euch, ein Essig fast leer zu trinken, damit ihr immer traurig seid. Evangelium ist frohe Botschaft. Gottes Wille ist, dass wir uns freuen. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Kann man das? Immer auf Standby geschaltet, nicht? Ich bin immer erreichbar, bin immer da. Das heißt, betet ohne Unterlass. Manchmal schweigen wir vor Gott, manchmal reden wir mit ihm, manchmal redet er zu uns durch Umstände, durch Situationen und wir hören sein Reden. Seid dankbar in allen Dingen, nicht immer für alle Dinge, aber in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In der unsichtbaren Welt, Herr, soll dein Wille geschehen, aber auch in der sichtbaren hier. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wie war heute Morgen euer Frühstück? Meins war super spitze. 5-Sterne-Frühstück habe ich heute bekommen. Es war ganz klasse bei meinen Gastgebern. Wunderschön, euch noch einmal ein herzliches Dankeschön. Aber nicht, dass ihr alle dorthin geht und morgen früh ein tolles Frühstück haben wollt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nun, das brauchen wir doch nicht mehr beten, nicht? Bei den 50 Brotsorten und den 200 verschiedenen Brötchensorten braucht man da noch zu beten. Schlimm ist es, dass wir so viel haben, dass wir aufgrund dessen nicht mehr dankbar sind. Ich möchte dir einen Tipp geben, damit du wieder Lust hast zu essen. Spür noch mal wieder Hunger. Ja? Wirst du heute Mittag Hunger spüren? Vielleicht noch nicht, bist noch satt von gestern. Mag ja sein. Aber nochmal Hunger zu spüren, heißt also auch auf der einen Seite wieder dankbar zu sein. Unser tägliches Brot gib uns heute. Damit ist ja nicht nur das Essen gemeint, sondern alles, was zu unserem Leben gehört. Aber noch viel mehr. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus hat einmal gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Gib mir Jesus jeden Tag. Füll mein Herz mit deiner Gegenwart. Ist das unser Gebet im Vaterunser? Unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus, du sollst jeden Tag mein Leben erfüllen. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage, ich will euer Leben erfüllen. Vergib uns unsere Schuld. Ist das Nächste. Kennst du die drei berühmten Sätze? Habe ich sie voriges Jahr euch mitgebracht? Wir wollen sie schnell üben, ja? Tut ja immer gut, zwischendrin bei der Predigt etwas zu üben. Ich liebe dich, wir üben. Ich liebe dich. Guten Morgen, noch einmal. Wir wollen es miteinander sagen, jetzt mitten in der Predigt. Geht doch, nicht? Wir versuchen. Ich liebe dich. Das klingt schon viel besser und gleich noch einmal. Ich liebe dich. Und der zweite Satz heißt, bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Noch einmal. Bitte vergib mir. Und der dritte Satz heißt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Noch einmal. Ich vergebe dir, und alle drei Sätze hintereinander, damit wir sie beim Mittagessen noch wissen. Ich liebe dich, bitte vergib mir, ich vergebe dir. Vergib uns unsere Schuld. Wie? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In dem zweiten Satz, den wir eben geübt haben, heißt es ja, bitte vergib mir. Es ist unheimlich schwer, um Vergebung zu bitten. Oder fällt es dir leicht? Mir nicht. Bitte vergib mir. Bei Gott tun wir uns viel leichter als gegenüber einem Menschen. Oder nicht? Mir geht das oft so. Ich schäme mich manchmal, was ich dann getan habe, gegenüber meiner Frau, gegenüber meinen Kindern, meinen Mitmenschen. Und ich schaue ihnen ins Angesicht und sage, bitte vergib mir. Und es fällt mir schwer. Bei Gott meinen wir, oh, bitte vergib mir, ich mache es ja sowieso wieder weiter. Nein, vergib uns unsere Schuld. Bitte vergib mir. Jesus hat einmal gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Brauchst du eine neue Liebe für deine Ehe? Bitte um Vergebung. Brauchst du eine neue Liebe für deine Kinder? Bitte um Vergebung. Brauchst du eine neue Liebe zu deinen Eltern? Bitte um Vergebung. Das Geheimnis einer neuen Liebe ist Vergebung. Und was wäre das großartig, wenn die Väter auf die Söhne und Töchter zugehen würden und würden sagen, bitte vergib mir. Ich habe mich um 1000 Dinge gekümmert, aber so wenig um dich. Und ähnlich, wenn Mama kommt und um Vergebung bittet. Aber dann auch diesen dritten Satz, den wir eben geübt haben. Ich vergebe dir. Gott spricht es dir zu. Ich vergebe dir. Und hier beten wir im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir den Schuldigern vergeben. Vater im Himmel, du sollst uns so die Schuld vergeben. Und so lese ich noch einmal am Ende des Vaterunsers, Vers 14, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Das ist harter Tobak am Sonntagmorgen im Vaterunser. Das heißt, wir bitten im Vaterunser, dass Gott der Vater uns so vergibt, wie wir dem Mitmenschen vergeben haben. Wem trägst du noch seine Schuld nach? Wen siehst du am liebsten von hinten und nicht von vorne? Wer ist an dir schuldig geworden und du hast ihm nicht verziehen? Vergeben heißt weggeben. Und das ist unheimlich hart und auch schwer, loszulassen. Ich will uns ein Beispiel sagen. Ich erlebte das in einer meiner Gemeinden. Ich wurde verleumdet. Es gab also falsche Worte und Gerüchte über mein Leben. Es war schrecklich. Und der Mann, der das getan hatte, der behauptete Dinge, die einfach nicht stimmten. Meine Ältesten haben dann nachher versucht, das zu korrigieren. Aber es war schon weitergegangen. Und dann fragten einige, Arno, stimmt das? Ich sagte, da ist gar nichts dran. Hier hat ein Mensch ein Gerücht über mich verbreitet und es wurde weitergetragen und es stimmte nicht, es war eine Lüge. Und nun war ich gefragt, ihm zu vergeben. Und ich habe es getan. Ich bin dann später auf ihn zu, habe gesagt, du, ich habe dir vergeben. Ich bat Gott um Vergebung für dich. Und ich habe dir jetzt und vergeb dir jetzt. Wer hat den Schaden? Ich. Wer vergibt, trägt den Schaden. Gott hat am Kreuz deine Sünde gesühnt. Er hat dir dort vergeben. Er hat den Schaden getragen. Er hat den Kopf hingehalten, hat sein Leben dafür gelassen. Verstehst du, was ich meine, was Vergebung heißt? Vergebung heißt, wenn du dem anderen vergibst, du trägst den Schaden. Es geht nicht um Rechtfertigung, sondern es geht darum, wenn du sagst, ich vergebe dir deine Schuld. Und wenn dich jemand tief beleidigt hat, wenn dich jemand verleumdet hat, wenn jemand dir Unrecht getan hat. Und dann gibt es Situationen, wo es uns wahnsinnig schwerfällt zu vergeben. Und da ist Jesus für mich ein Beispiel. Vor vielen Jahren habe ich bewusst über diesen Satz am Kreuz nachgedacht, den Jesus spricht. Er betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kein Soldat hatte um Vergebung gebeten. Kein Pharisäer und keiner von denen, die dort unterm Kreuz standen, hatten um Vergebung gebeten. Jesus aber bittet den Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das bedeutet also, bevor jemand um Verzeihung bat, hat Jesus den Vater gebeten, vergib. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo es uns wahnsinnig schwerfällt, direkt dem anderen zu vergeben. Zum Beispiel, wenn du missbraucht worden bist in deiner Sexualität. Zum Beispiel, wenn dich jemand überfallen hat, dann ist es wahnsinnig schwer, wo deine Seele so tief verletzt war. Muss ich jetzt schnell vergeben? Ich vergebe dir, ist alles in Ordnung. Nein, nein. Jesus betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und vielleicht darfst du auch manchmal so beten, Vater, vergib meinem Mann. Er weiß nicht, was er mir angetan hat. Vater, vergib meiner Frau, sie weiß nicht, was sie mir angetan hat. Vater, vergib meinem Kind, so kannst du weiterbeten. Von Jesus beten lernen, auch in solch einer Situation. Es fällt uns manchmal sehr, sehr schwer, das direkt in den Mund zu nehmen. Ich vergebe dem anderen jetzt. Aber wir dürfen es üben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist ein paar Jahre her. Ich war in Süddeutschland, habe dort eine Woche der Verkündigung gehabt. Satanisten kamen herein und mischten die ganze Versammlung auf. Und ich will es kurz machen, einer der Satanisten kommt zum Glauben, findet Jesus, erlebt Veränderung. Wenige Monate später wird er ermordet von einem anderen jungen Mann. Die Kripo kommt nachts zu den Eltern und fragt dann, zeigen ein Bild, ist das ihr Sohn? Ja. Er ist ermordet worden. Dann kniet der Vater und die Mutter knien hin, in Gegenwart von der Kripo und bitten, Gott, den Vater, Vater, vergib dem Mörder, denn er weiß nicht, was er uns und unserem Sohn angetan hat. Ich habe mit den Eltern gesprochen einige Male und Mutter und Papa weinten und sagten, unser Sohn ist nicht mehr da, es ist so bitter. Aber wir wollen diese Bitterkeit, wir wollen keinen Hass im Herzen haben. Und als die Gerichtsverhandlung war, sind sie auf den Mörder zugegangen und haben ihm gesagt, wir haben dir vergeben vor Gott. Du wirst deine Strafe hier tragen müssen für den Mord, aber wir haben dir vergeben. Vater, vergib ihn. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergibst du? Fällt schwer. Aber wir koppeln diese Bitte um Vergebung bei Gott an die Vergebung an die Mitmenschen. Das heißt also, wenn du nicht bereit bist, dem Menschen, der an dir schuldig wurde, zu vergeben, wird Gott dir deine Schuld auch nicht vergeben. Das ist die logische Schlussfolgerung aus dem Vaterunser. Unheimlich hart. Und führe uns nicht in Versuchung, so geht's weiter. Gestern Abend sprachen wir über die Versuchung, das erste V. Ich nehme an, ihr Männer habt über die 5 Vs zu Hause schon berichtet. Mehr will ich gar nicht sagen. Ihr seid gefordert, euren Frauen, eurer Familie über die 5 Vs etwas zu sagen, nicht wahr? Führe uns nicht in Versuchung. In der Versuchung wird unser Glaube stark. Aber manchmal fallen wir. Und wir geben dem Versucher nach. Und dann dürfen wir auch Gott um Vergebung bitten. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Böse ist hier, heute Morgen. Er sitzt in jeder Kirche. Er flüstert dir ins Ohr, hör nicht weiter zu. Er macht dir Gedanken und sagt, du guck mal morgen, dass du alles erledigen musst. Er sitzt hier, der Versucher. Der Böse ist immer da. Wie gehen wir mit dem Bösen um? Widersteht ihm. Und dann flieht er von euch, widersteht ihm mit dem Wort Gottes. Aber der Herr hat gesagt, und das, glaube ich, ist etwas Großartiges in unserem Alltag und Leben. Wie gehen wir mit dem Bösen um im Elternhaus? Ich erlebe das im Moment so mit meinen Kindern. Dann kommen also ein paar scheußliche Worte, die sie im Kindergarten gelernt haben. Und was mache ich? Ich sage, dieses Wort gibt es bei Oma und Opa nie mehr. Hast du mich verstanden? Das ist ein böses Wort. Das hat hier keine Heimat. Solche bösen und scheußlichen Worte gibt es bei uns in der Familie nicht. Ja, Opa, hab dich verstanden. Das heißt auch, dem Bösen zu widerstehen. Das beginnt in der Familie. Dort, wo Bosheit dann eben Fuß fassen kann, dann wächst diese Bosheit sich auch aus. Böse Worte? Wir wollen ihnen widersprechen und dementsprechend gute Worte schaffen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Kein deutsches Reich. Der Himmel kommt später. Und zu wissen, er baut sein Reich mitten in dieser Welt. Er baut sein Reich durch uns, mit uns, manchmal trotz uns. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Von ihm kommt Kraft und die Herrlichkeit bis in Ewigkeit. Auf dem Weg in die Ewigkeit. Seinen Namen noch einmal vor Augen zu haben, und ich möchte uns noch einmal den Namen des Vaters anhand der Bibel ein wenig beleuchten. Vater, er schuf uns zu seinem Bilde. Du trägst das Bild Gottes. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Großartig hat Gott dich gemacht. Schau in den Spiegel und sag, wie schön sehe ich aus. Egal, wie die Formen sind. Danke, du hast mich wunderbar gemacht. Und Väter formen ihre Kinder. Hast du das gewusst, du Papa? Dass du für die Sprachförderung eines Kleinkindes ganz, ganz wichtig bist. Dass du das Vorbild bist für deine Kinder, eindeutig und klar. Väter formen ihre Kinder, so wie Gott der Vater uns geformt hat. So prägen Väter auch das Bild Gottes. Und ein zweiter Gedanke, der Vater ist unser Versorger. Und Jesus wird ja ganz realistisch in Matthäus 7, Vers 11. Wenn schon ihr, die ihr doch böse seid, interessant ist, nicht? Er kennt die Bösen. Vielleicht war sein Stiefvater, er hatte ja nur einen Stiefvater, den Josef auf dieser Erde. Vielleicht war der auch mal böse. Sehr wahrscheinlich. Wenn ihr auch, Wenn schon ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen gute Gaben geben, die ihn darum bitten? Gott, der Vater, beschenkt. Gute Gaben will er dir schenken. Bekommst du Gutes von zu Hause? Mama und Papa haben ein Lob für dich. Mama und Papa setzen Grenzen, weil sie es gut mit dir meinen, auch wenn Mama und Papa manchmal böse sind. Das gehört auch zu unserem Menschsein, auch das anzunehmen. Und noch ein Wort eben, dass Gott eben auch uns helfen will. Kennst du die Bedürfnisse in dem Leben deiner Kinder? Der Vater ist Freund und Ratgeber. Er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Gott, der Vater, ist Ratgeber. Sagt mal, ihr Väter, könnt ihr euren Kindern guten Rat geben? Manchmal brauchen wir dazu auch geistliche Väter oder auch geistliche Mütter. Er heißt wunderbar Rat. Weißt du eigentlich, wie es deinen Kindern geht? So habe ich gestern Abend die Männer gefragt, die Väter. Wie geht's deiner Tochter? Wie geht's deinem Sohn? Kennst du ihr Herzensanliegen? Das ist Aufgabe auch heute für uns Väter. Der Vater, unser Erzieher, mein Sohn, missachte die Züchtigung des Herrn nicht, denn welche der Herr lieb hat, die erzieht er mit Strenge, nicht mit Prügel. Mit Strenge, mit Konsequenz heißt das eigentlich. Strenge ist hier mit Konsequenz gemeint. Es gibt ein deutsches Wort, das es nicht gibt. Kennt ihr das? Die Mischung aus Ja und Nein. Jein. Wir können uns nicht entschließen und nicht entscheiden. Und das ist eine Katastrophe, auch in vielen Familien. Nicht, da schiebt man das alles vor sich her. Ein Ja muss ein Ja sein und ein Nein muss ein Nein sein. Mein Sohn, missachte nicht die Züchtigung des Herrn, nicht die Prügel, sondern die Konsequenz Gottes. Gott hatte dem Volk Israel angedroht, wenn ihr in meinen Geboten lebt, wird es euch gut gehen. Wenn ihr meine Gebote missachtet, werdet ihr durch den Dreck gehen müssen. Das bedeutet also die Konsequenz. Und ein nächster Gedanke, der Vater erbarmt sich. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 103, Vers 12 und 13. Der Vater erbarmt sich. Du Gott hat Erbarmen mit dir. Er weiß, wie du denkst. Er kennt deine Zweifel. Er kennt deine Not. Und er hat Erbarmen mit dir und er erbarmt sich deiner. Erbarmt sich über die, die ihn fürchten. Ehrfurcht vor Gott haben, nicht Angst. Und noch ein Gedanke, der Vater tröstet. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Das durfte ich den Angehörigen von der Familie Vogel sagen. Gott tröstet. Gott ist ein tröstender Gott. Der Papa im Himmel tröstet dich. Er tröstet einen, wie seine Mutter einen tröstet. Der Gott allen Trostes, ein Vater voller Trost. Ihr Väter oder ihr Kinder, geht ihr zum Papa, wenn ihr getröstet werden wollt? Papa, es tut mir so weh. Papa, ich weiß nicht weiter. Zuerst laufen wir fast immer zur Mama. Aber Gott, der Vater, ist ein Gott allen Trostes. Sind die offenen Arme der Väter da? Und die offenen Arme auch der Mütter? Kommt in die Arme Gottes, kommt auch in die Arme von Papa und Mama. Er tröstet mitten in der Bedrängnis, so steht es in 2. Korinther 1, Vers 3. Und Gott ist unser Vater, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. 2. Korinther 6, 17 und 18. Ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Ich finde das großartig. Söhne und Töchter, gleichermaßen bei Gott dem Papa. Nimmst du deine Kinder als Vater, als Mutter gleichermaßen an? Söhne und Töchter? Oder sagst du, mit der, mit dem, naja, du kannst nicht jedes Kind gleich lieben. Musst du auch gar nicht. Du liebst jedes Kind individuell. Und das ist wichtig. Denn ein jedes Kind braucht eine andere Ambition der Liebe. Das sollten wir auch immer wieder sehen. Und noch ein Gedanke zum Vater. Er ist ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen, ein Gott, der die Einsame nach Hause bringt. Psalm 68, Vers 6 und 7. Hier sind alle benannt. Witwen. Wie viele Witwen haben wir unter uns? Hebt mal die Hände. Ihr Witwen, Alleinstehende. Gott ist euer Vater. Er tröstet euch. Er ist an eurer Seite. Er ist der Vater der Witwen. Haben wir Waisenkinder unter uns, die keine Eltern mehr haben? Hebt mal die Hand. Waisenkinder, die keine Eltern mehr haben. Einige wenige. Gott ist euer Vater. Ihr, die ihr Waisenkinder seid, wie die Fokuts jetzt Waisenkinder sind, die drei. Er ist euer Vater. Und noch ein Wort steht hier. Gott, der die Einsame nach Hause bringt, die alleinstehende Person. Wir sprechen heute von den Singles. Auch die alleinstehende Person darf wissen, Gott, der Vater, bringt mich nach Hause, bringt mich ins Vaterhaus. Und noch ein Gedanke, die Liebe des Vaters, denn er selbst, der Vater hat euch lieb. Du gehst heute Morgen nach Hause in der Gewissheit, ich werde vom Papa im Himmel geliebt, so darfst du nach Hause gehen. Und der wartende Vater, du kennst die Geschichte, die großartigste Geschichte, Vatergeschichte in Lukas 15, die Geschichte von dem wunderbaren Vater und seinen beiden Söhnen. Ich studiere sie immer und immer wieder neu, weil ich das Vaterbild, das Jesus hier malt, in mich aufsaugen will. Und ich möchte euch Väter bitten, lest einmal in den nächsten Tagen oder am besten noch heute, wenn noch irgendwo Zeit ist, die Vatergeschichte in Lukas 15. Wir sprechen immer von dem verlorenen Sohn. Nein, es ist die Geschichte eines liebenden, wartenden Vaters. Und es mag sein, dass Gott, der Vater, heute Morgen auf dich wartet, dass du endlich nach Hause kommst, dass du Jesus aufnimmst, dass du sagst, ich brauche ihn, ich will umkehren zu ihm. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir stehen noch einmal auf. Wir haben gerade dieses Gebet gehört. Ich möchte noch einmal persönlich beten. Vater der Liebe, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den Retter der Welt. Danke, Herr Jesus, für dein Leiden und Sterben für uns. Und danke, dass du uns den Vater gezeigt hast. Du bist der Weg zum Vater und wir wollen es lernen, von dir beten zu lernen. Du hast es damals deine Jünger gelehrt und auch wir wollen über dieses dein Mustergebet nachdenken und daraus lernen für unser Beten. Hilf uns, Herr, das zu tun, was du uns heute Morgen gesagt hast. Rede weiter in deiner Gnade und Liebe zu uns. Amen. Wir nehmen Platz.